Der Predigttext steht in Johannes 3, die Verse 1 bis 8. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seine Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass du dich immer wieder neu uns mitteilst, dass du mit uns redest, dass dein Wort für uns hörbar ist und verstehbar wird, dass dein guter Geist eben der ist, der es uns aufschließt, der es uns nicht nur ins Hirn, sondern auch ins Herz gehen lässt, dass dein Wort auf diese Weise unser Leben prägt, heilsam verändert, dass du uns Mut machst und Hoffnung schenkst, dass du uns eine tiefe Freude und einen Frieden ins Herz gibst, die diese Welt nicht geben kann. So möchten wir dich bitten, dass du redest und hilf uns zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe euch heute mal eine Karikatur zu Anfang mitgebracht von meinem Lieblingskarikaturisten Thomas Plassmann. Christ? Ach, interessant. Und was macht man da so? Man kann sich so eine Schar bei irgendeinem Empfang so richtig vorstellen. Da stehen Leute beieinander, die sich nicht sonderlich gut kennen. Man spricht mehr oder weniger Belangloses und einer sagt: Ach ja, ich bin ja Christ. Und dann kommt eben eine solche Frage. Diese Karikatur drückt aus, was sich Menschen nicht erst heute fragen. Was macht eigentlich ein Christ? Wie wird man Christ? Was zeichnet ihn aus? Was unterscheidet ihn eigentlich von anderen Menschen? Diese Frage konnte Nikodemus noch nicht haben. Doch es treibt ihn etwas zu Jesus, das in die gleiche Richtung geht. Er hat die Zeichen gesehen, die Jesus getan hat. Sie wiesen darauf hin, dass Jesus von Gott gesandt war. Aber konnte das sein? Und wenn ja, wie konnte er, Nikodemus, daran Anteil bekommen? Gott war ihm kein Unbekannter. Und doch, Jesus sprach so ganz anders von Gott. Er sprach vom Vater im Himmel. Nikodemus und seine Freunde, die sprachen ja nicht einmal den Gottesnamen aus, weil der ihnen so heilig war und so fern. Bei Jesus war das ganz anders. Er schien mit Gott per Du zu sein. Und genau das bestätigt Jesus ihm mit seiner Antwort, bekräftigt durch Amen, Amen. Oder Luther hat es übersetzt, wir haben es vorhin gehört, wahrlich, wahrlich. Immer ein Hinweis darauf, dass nach diesen beiden Worten oder diesem einen Wort zweimal wiederholt, etwas ganz Entscheidendes, etwas Neues kommt für die Hörer. Ja, so könnte man das paraphrasieren. Ja, du hast recht. Und mehr noch, jetzt hör genau zu, Nikodemus. Nur wer von oben kommt, aus der Welt Gottes, der kann das Reich Gottes hier und jetzt sehen. Ja, ich weiß, ihr habt recht. Im Text steht, was von geboren werden. Das führt bei Nikodemus so auch sofort zu einem Missverständnis. Wie kann man noch einmal geboren werden? Denn wir sind ja alle schon einmal geboren worden, so fragt er. Unsere Mitmenschen oder auch die Fragesteller in der Karikatur zum Beispiel, die fragen, wie kann man eigentlich etwas von Gott wissen? Gott, ist das nicht nur eine Projektion unserer Fragen, auf die wir noch keine Antworten haben? Gibt es Gott überhaupt? Das kann doch niemand wissen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, eine Allegorie, die Henry Noon einmal niedergeschrieben hat. Ein katholischer Priester, Psychologe und geistlicher Schriftsteller, der unter anderem längere Zeit in einem Heim für geistig behinderte Menschen gelebt hat. Ein Zwillingspaar, so erzählt er, ein Zwillingspaar unterhält sich im Mutterleib. Weißt du was, sagt die Schwester zu ihrem Bruder, ich glaube, es gibt ein Leben nach der Geburt. Was für eine Idee, erwidert der. Warum denn? Hier ist es doch schön dunkel und warm und wir haben genug zu essen. Doch das Mädchen gibt nicht nach. Es muss doch mehr als diesen Ort geben. Etwas, wo Licht ist. Und vielleicht werden wir uns da frei bewegen und mit dem Mund essen. Aber sie kann den Zwillingsbruder nicht überzeugen. Mit dem Mund essen? Noch so eine komische Idee. Und überhaupt, es ist noch nie jemand zurückgekommen von nach der Geburt. Das hier ist alles, was es gibt. Und mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Warum willst du eigentlich immer noch mehr? Längeres Schweigen. Dann sagt die Schwester zögernd, weil ich glaube, dass wir eine Mutter haben. Eine Mutter? Entgegnet er spöttisch. Ich habe noch nie eine Mutter gesehen, also gibt es sie auch nicht. Aber manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie über unsere Welt streichelt. Wieder schweigen die beiden eine Zeit lang. Schließlich fährt das Mädchen fort. Spürst du nicht ab und zu auch diesen Druck? Das ist doch immer wieder ganz unangenehm. Manchmal tut das richtig weh. Ja, aber was soll das schon heißen? Ich glaube, dieses Wehtun, ja, das ist dazu da, um uns auf einen anderen Ort vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier und wo wir unsere Mutter von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wird das nicht aufregend sein? Soweit diese kleine Geschichte. Und ähnlich wie der Junge denken manche Menschen auch über unser Leben, unsere Existenz, unsere Erde, unser Sonnensystem, die Milchstraße, das Weltall. Das ist alles, was es gibt. Mehr gibt's nicht. Andere vermuten, wie das Mädchen, dass da doch noch mehr ist. Hoffen, dass das so ist. Suchen danach, dieses Meer zu finden. Ja, und es gibt ja Schriften, die von diesem Meer erzählen. Botschaften von dem beinhalten, der hinter diesem Meer steht. Die Tora, die Propheten, die Schriften. Nikodemus kannte alle diese Schriften vermutlich sehr gut. Die Pharisäer forschten ähnlich den ultraorthodoxen Juden heute sehr aufmerksam und täglich, fast geradezu stündlich in ihnen. Und ja, die Existenz ihres Volks war ihnen ein Hinweis auf diesen Gott, den man nicht sehen, den man nicht fassen kann. Auch wir heute können Gott nicht sehen, nicht erklären, nicht beweisen, auch wir Christen nicht. Also, was macht ein Christ eigentlich so? Was macht ihn aus? Was macht ihn eben zum Christen? Der Physiker Edwin A. Abbott schrieb einen fantastischen Roman über ein nicht existierendes Land, das er Flatland, Flachland, nannte. Was hat es mit diesem Flachland auf sich? Nun, Abbott war Physiker. Wir werden gleich merken, dass es auch eine gewisse Rolle spielt, dass er so von dieser Profession her dachte. Wir alle wissen, wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Länge, Breite und Höhe. Abbott verringerte die Wirklichkeit um die dritte Dimension, die Höhe oder Tiefe. In Flachland gibt es also nur zwei Dimensionen, nur Länge und Breite. Nichts hat mehr Höhe oder Tiefe, auch die Lebewesen nicht. Schauen wir also auf diesen Abendmahlstisch, eine platte Fläche, und die Lebewesen auf dieser Fläche sind genauso flach. Also wenn ihr da jetzt drauf schaut von der Seite, könnt ihr sie gar nicht sehen. Man kann sie eigentlich nur sehen, wenn man von oben drauf sieht. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, ich gehe an diesen Tisch und da schwebt sozusagen so ein Lebewesen über die Platte und ich tippe von oben auf dieses Lebewesen. Das wüsste nicht, wo diese Berührung herkommt. Aus dem Nichts quasi, aus dem Verborgen käme sie für dieses Lebewesen. So könnten sie uns Menschen nicht wahrnehmen, denn wir verfügen ja über die dritte Dimension, über die Höhe. Das wäre für diese Lebewesen eben unvorstellbar. Abbott nutzte dieses Gedankenexperiment und nach ihm bis heute die Wissenschaft, um komplexe physikalische Sachverhalte besser verstehen zu können. Einen gekrümmten Raum, wie ihn Albert Einstein in seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhersagte, und der ist inzwischen übrigens berechnet, erwiesen, aber so wie er das noch vorhersagte, kann sich von uns niemand vorstellen. Wie soll das aussehen, ein gekrümmter Raum, eine gekrümmte Fläche? Das können wir denken, das können wir uns anschauen. Und das können wir nun auch auf geistliche Sachverhalte übertragen. Unsere Welt und Wirklichkeit entspricht dem Flachland. Gott kommt da nicht vor, denn er existiert in einer weiteren, einer höheren Dimension. Was wir wahrnehmen können, sind eben nur diese Eindrücke, die er hinterlassen hat, in der Schönheit dieser Welt und darin, wie komplex diese Welt geschaffen ist. Menschen können eine Ahnung haben von Gott, eine Sehnsucht haben nach einem höheren Wesen, nach einem Leben, das über dieses Leben hinausgeht, weil immer wieder irgendwo Eindrücke dieses höheren Wesens ja wahrnehmbar sind, vielleicht an uns selbst auch spürbar werden. Und weil wir in der Bibel davon lesen können, aber dass wir dabei tatsächlich Gott begegnen und begreifen, dass er zu uns spricht und seine Kinder sein lässt, dazu bedarf es eben mehr. Hier muss irgendwie der Funke überspringen. Da muss es eine Berührung des Irdischen durch das Himmlische geben. Da muss zum Wasser und zum Fleisch der Geist kommen. Und da hilft uns vielleicht in einem ersten Schritt, einer ersten Annäherung, diese Formulierung wie neu geboren. Wann fühlen wir uns wie neu geboren? Dazu eine kleine Gedankenübung. Schließt einfach mal die Augen. Schließ die Augen und stell dir einen wirklich heißen Sommertag vor. Ich weiß, im Moment noch ein bisschen weit weg, aber das kommt hoffentlich. Also ein richtig heißer Sommertag. Du machst einen langen Spaziergang. Die Sonne brennt vom Himmel. Du gehst zwischen den Feldern hindurch, zwischen den hochstehenden Weizenähren. Boah, ist das heiß. Ah, und dann kommst du in ein kleines Waldstück. Ah, das ist angenehm. Da weht so ein doch eher laues Lüftchen, ein bisschen mehr Kühle. Doch dann geht es wieder auf das freie Feld und es wird immer heißer. Die Luft flirrt schon richtig. Der Asphalt glüht und du beginnst zu schwitzen. Und jetzt musst du auch noch einen Berg hinauf. Oh. Und du schwitzt immer mehr. Die Kleidung klebt langsam schon am Körper. Und es wird immer noch heißer. Nun steht die Sonne ganz steil am Himmel. Es gibt kaum noch Schatten. Und die Zunge, sie klebt dir am Gaumen. Doch dann kommst du an einen Wasserfall. Sauberstes Quellwasser. Und zuerst nur hältst du die Hände und dann die Arme darunter. Ah, das tut schon mal gut. Und dann hältst du die Hand darunter und nimmst von dem kühlen Wasser und du trinkst. Ah, erfrischend. Und dann springst du unter diesen Wasserfall. Ist das herrlich. Und du fühlst dich wie neugeboren. Nun, das ist nur ein Vergleich, der ganz im diesseitig Materiellen bleibt, gewissermaßen in Flachland. Ein Bild für etwas Größeres, Gewaltigeres, Wunderbares, Wasser des Lebens, Funken himmlischen Feuers, die Berührung mit dem Göttlichen. Für einige Momente zumindest wird uns die Decke von den Augen weggezogen. Wir erhaschen einen Blick hinter die Kulissen der göttlichen Dimension. Wir sehen Jesus plötzlich nicht mehr nur als Mensch, sondern in ihm Gott selbst. Mensch gewordenes Ebenbild Gottes. Wir sehen in ihm nicht mehr nur den, der großartig predigen, begeisternd reden kann, der ein genialer Lehrer war, der sich den Menschen in einer ganz besonderen Liebe zuwandte, der Dinge tat, die schon über das Normalmenschliche hinausgingen, aber sich doch im Hier und Jetzt abspielte, im Rahmen unserer bekannten Dimension. Wir sehen ihn als den, der uns rettet, der uns das Leben schenkt. Wir sehen den Himmel geöffnet, zumindest so für einen kurzen Augenblick. Wir sehen die Tür zum Vaterhaus weit offen stehen und wir spüren im Herzen, Gott liebt mich, Gott kennt mich, Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Was macht eigentlich ein Christ? Er lässt sich ein auf dieses Abenteuer, einem unsichtbaren Gott zu vertrauen. Daran zu glauben, dass ein gekreuzigter Jude auferstanden ist und dass das für ihn das Leben bedeutet. Ewiges und vollkommenes Heil. Was macht eigentlich ein Christ? Er erkennt, dass er ohne Gott am Ziel seines Lebens vorbeilebt. Und dass er dafür die Verantwortung trägt, dass das geschieht, also die Schuld daran hat. Aber dass Gott ihm eben genau die abnimmt, vergibt, dass er unbelastet neu anfangen kann. Wie neugeboren. Dazu ein Beispiel. Der zu 20 Jahren Haft verurteilte Mörder Thorsten Hartung, in der DDR atheistisch geprägt, sieht 1998 im Gefängnis einen Jesusfilm und schreibt danach in sein Tagebuch: Jesus, du hattest deine Auferstehung. Gib auch mir eine zweite Chance. Schenk mir ein neues Leben. Einige Wochen später liegt Hartung auf dem Bett in seiner Zelle und sieht, wie das weiße Laken, das er vor das Fenster gehängt hat, um die Hitze ein wenig abzuhalten, wie sich dieses Laken aufgrund eines Luftzugs ans Fensterkreuz legt. Und beim Anblick dieses Kreuzes kommt ihm Jesus wieder in den Sinn. Und er beginnt einfach so in den Raum zu sprechen: Wenn es dich gibt, schenk mir ein neues Leben. Schau nur, was ich getan habe. Und dann erzählt er all das, was er angerichtet hat. Seine ganzen Verbrechen, eins nach dem anderen. Und am Ende hört er eine Stimme, die liebevoll und barmherzig zu ihm sagt: Ich weiß. Und Hartung beginnt in der Bibel zu lesen, besucht die Bibelgruppe der Gefangenen und lässt sich im Gefängnis taufen. Und 2006 wird er nach 15 Jahren Haft entlassen und lebt anschließend arm, aber glücklich in Altenburg, Thüringen und kümmert sich um straffällig gewordene Jugendliche. Schenk mir ein neues Leben, hatte er gebetet. Und er erlebte eine Neugeburt. Und als er an dem Morgen danach mit einem Lächeln auf den Lippen aus seiner Zelle tritt, halten ihn viele seiner Mitgefangenen für durchgedreht. Weil so kommt im Knast keiner aus der Zelle. Und beim Freigang auf dem Hof, da tut er noch was Verrückteres. Er pflückt ein Gänseblümchen und betrachtet es ganz versonnen über einen längeren Zeitraum. Vorher völlig undenkbar gewesen. Er schreibt selbst dazu: Erstmals überhaupt nahm ich die gesamte Schönheit der Schöpfung wahr, weil Gott mir den Schleier der Sünde von den Augen genommen hatte. Wie neugeboren. Ein anderer, ein neuer Mensch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was macht eigentlich ein Christ so? Wie wird jemand Christ? Was macht einen Menschen zum Christen? Er lässt sich auf Jesus ein. Vielleicht mit einer gewissen Skepsis, so wie Nikodemus, aber doch eben auch mit irgendwie einer Hoffnung. Er vertraut sich ihm an, er ruft um Hilfe, zaghaft vielleicht, zweifelnd oder vielleicht verzweifelt, so wie Thorsten Hartung oder mit einer eben ungeheuren Sehnsucht. Er kehrt also gewissermaßen um zu Gott. Er bekennt, dass er Gottes Hilfe benötigt, seine Vergebung. Wir nennen das mit einem Wort kurz und knapp Bekehrung. Doch da fehlt dann eben die andere Seite der Medaille, die Antwort Gottes, die Berührung aus der anderen Dimension. Und die nennen wir auch mit einem Wort Wiedergeburt. Die Geburt von oben, die Stimme, die sagt, ich weiß. Der Anstoß, die Berührung durch den Heiligen Geist, durch die ein Mensch sich wie neu geboren fühlt, das, was als Last schwer auf einem lag, plötzlich weg. Eine Medaille mit zwei Seiten. Eine Medaille hat immer zwei Seiten, die eben aber auch untrennbar zusammengehören. Nur eben mit zwei Seiten ist die Medaille das, was sie ist. Du bist herausgefordert, dich darauf einzulassen, dich auf Jesus einzulassen. Und Gott gibt seinen Geist dazu, die dir immer mal wieder die Augen öffnet, die sein Reden hören und verstehen lässt, die dir tiefen Frieden und eine ungeahnte und unnehmbare, unerklärliche Freude ins Herz gibt, die dich ermutigt und tröstet und aufrichtet, eine Kraft, die in dir Gaben weckt und dir hilft, sie für andere zu nutzen, aus Liebe und mit Liebe. Ich kann es nicht erklären, wie das geschieht, und ich vermute, jeder andere auch nicht, der das kennt und erlebt hat. Der Wind weht, wo er will. Der Geist Gottes wirkt, wie er will. Du darfst ihn bitten um seine Berührung, um seine Gaben, um seine heilende, heilsame Kraft und dass er dein Herz anrührt, mit Frieden und Freude erfüllt. Dass du dich wie neugeboren fühlst, von oben, von Gott mit neuem Leben beschenkt. Du kannst, wir alle hier und ihr an den Geräten, noch wer später zuschaut auf YouTube, wir alle können es nun mit folgendem Lied erbitten, das als unser ganz persönliches Gebet im Herzen mitsingen. Erwecke und belebe uns, du Geist der Freiheit.